Ja, also die schöne Begrüßung, die kann ich nur unterstützen. Ich freue mich wirklich auch, dass so viele gekommen sind, auch nicht wahr? Ein paar Leute, die die Jugendlichkeit von Frank mehr haben und ein paar Leute auch in meinem Alter. Und ich selbst bin ja tätig in der Lukács-Gesellschaft, nicht wahr? Seit einigen Jahren und will gar nicht viel zu meiner Person sagen. Ich beschäftige mich mit Lukács, ja, wer sich da so ein bisschen sich mit beschäftigt, weiß das ja schon seit einigen Jahren. Heute wollen wir folgendermaßen vorgehen, das ist ja für Sie viel interessanter zu sehen. Ich sage drei Sätze oder ein paar Bemerkungen nochmal zu Lukács allgemein. Ich weiß natürlich, ich habe keine Ahnung, inwieweit hier Lukács für Sie eine sozusagen vertraute Person ist, inwieweit diese Bemerkungen nötig sind. Dann werde ich dann versuchen, ein paar Wege zur Rezeption von Lukács mal zu verdeutlichen. Da bin ich in meinen Überlegungen, wird Sie vielleicht erstaunen, auf 9 unterschiedliche Wege zur Rezeption von Geschichte und Klassenbewusstsein gekommen. Dann versuche ich ein kleines bisschen, das wird natürlich unzureichend sein in der knappen Zeit, so ein bisschen die Beiträge des Buches zu kennzeichnen, damit nicht nur unsere Beiträge da eine Berücksichtigung finden. Und dann werde ich so ein kleines bisschen also sagen, zu meinem Beitrag zur Verdinglichungstheorie und dann abschließend etwas zur Aktualität. Frank wird dann hinterher all das, was ich Falsches erzählt habe, korrigieren, nicht wahr, präzisieren. Und er hat ja sehr interessante Thesen, das darf ich jetzt schon mal sagen. Er wird also den Existenzialisten Georg Lukács heute Abend in gewisser Weise entdecken und uns vorstellen und auch ein bisschen den Versuch machen, Lukács im postkommunistischen Kontext einzuordnen. Also wir versuchen das Ganze in diesem Rahmen vor Champions League hinzukriegen und hoffen, dass hinterher auch noch ein bisschen zur Diskussion Zeit sein wird. Ich schaue auf die Uhr, wenn es dann 20-25 Minuten vorbei ist, dann werde ich aufhören, Sie zu quälen. Ganz kurz ein paar Sätze zu Lukács. Also Lukács gehört ja sicher zu den interessanten intellektuellen Gestalten des 20. Jahrhunderts. Der Budapester Bankiersohn, der hat ja eigentlich eine fast Filmreihe für Vita. Es ist eigentlich ein bisschen, es ist ja literarisch sehr viel eigentlich schon bearbeitet worden. Von Thomas Mann bis István Erszay, der da ein Drama drüber geschrieben hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch kein Wunder, dass er so ein interessantes Leben geführt hat, denn er ist ja tatsächlich, es gab mal in Frankfurt ein Schauspiel einer freien Theatergruppe aus Budapest, die haben dann eine szenische Darstellung des Werks von Lukács versucht. Erstmals kann man sich vorstellen, den Ästheten vorgestellt, nicht wahr, von Seele und die Formen. Das hat eine Dame präsentiert in blütenweißer Kleidung. Danach ist dann sozusagen der nächste Lukács aufgetreten, der auch schon vollkommen anders kostümiert und dargestellt war. Das war der Lukács dann, der eben 1918 die von ihm kurz vorher noch kritisierte Wendung eben zum Bolschewismus, zum Marxismus eben vollzogen hat. Wir wissen alle, Lukács ist jemand gewesen, der eine große Bedeutung hatte für die Entwicklung der kritischen Theorie. Die kritischen Theoretiker haben alles dafür getan, dass eben diese Spuren verschüttet wurden. Das war unangenehm, ihnen darauf hingewiesen zu werden. Und es ist erst eigentlich in den neueren also gerade bei Adorno kann man das wunderschön nachweisen, ist erst in den letzten Jahren eben eigentlich auch von den Frankfurtern selber eingestanden worden, wie groß eben da die Verdienste also von Lukács.
Wenn Sie
Lukács
fast schon flüstern am Ende des Satzes, dann hört ja man es immer nicht.
Gut, inwieweit eben schon die Bedeutung von Lukács für die Entwicklung gerade eben auch von Adornos Theorie gewesen ist. Dann beginnt natürlich eine unheimliche Kehre wieder von Lukács, was eben kenntlich macht, sein Leben ist genau bis 20. Jahrhundert ein Leben, welches erhebliche Brüche aufweist. Diese Brüche machen natürlich eine ganz unterschiedliche Rezeption eben seines Werks dann eben auch möglich. Und Lukács hat ja in unterschiedlichsten Kontexten dann gewirkt. Man kann in gewisser Weise sagen, natürlich, Anknüpfungspunkte gibt es in unterschiedlichster Art an Lukács. Wir werden uns heute, das ist ja klar, weil wir dieses Werk hier vorstellen, auf Geschichte und Klassenbewusstsein kaprizieren und werden uns diesen anderen Aspekten des Werks in keinster Weise eben nähern können. Vielleicht noch ein Satz zur Entstehung dieses Werks. Wir machen gerade noch eine neue Ausgabe bei Eisthesis im Rahmen der Werkausgabe des Verdinglichungs-Essays. Der Lukács, und das sieht man auch der Malik-Veröffentlichung, wenn man genauer schaut, an, hat natürlich gearbeitet nicht unter akademischen Umständen, sondern er hat ja unter ganz schwierigen, in einem revolutionären Praxisprozess befindlichen Umständen gearbeitet, hat eine kleine Pause, wie er schreibt, im Vorwort von 67 dazu benutzt, um dann eben diesen Essay auszuarbeiten. Wenn man sich den Text durchschaut, da sind eben auch ganz viele Punkte drin, wo er hinterher eben gesagt hat, bitte, hier sind kleine Zitierfehler drin, hier sind also Dinge geschehen in der Raschheit der revolutionären Praxis. Ich möchte jetzt zu dem Punkt übergehen, die unterschiedlichen Wege zur Rezeption von Lukács, mal das Werk Geschichte und Klassenbewusstsein zu skizzieren. Lukács hat ja eine ganz reiche inzwischen Wirkungsgeschichte. Man kann sich Geschichte und Klassenbewusstsein nähern, wenn man einen politischen Zugang wählt. Wenn man zum Beispiel die Aufsätze, ich nenne die Titel Rosa Luxemburg als Marxist, ich nenne Klassenbewusstsein oder Methodisches zur Organisationsfrage, dann sieht man, Lukács gehört zu den wirklich ganz raren Philosophen, für die Organisationsfragen nicht einfach Fragen der Praxis waren, sondern er hat in diesen politischen Organisationsfragen grundsätzliche philosophische Reflexionen einzubauen versucht und hat das eben zu untermauern versucht. Wir haben natürlich die zweite Möglichkeit, den Text zu lesen als Dokument der revolutionären Aufbruchsstimmung um 1918-19. Es war klar, dass nach dem Ersten Weltkrieg und den schockierenden Erfahrungen des Weltkrieges hier eine bestimmte Reaktion erfolgen musste. Und Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein ist natürlich auch ganz stark geprägt. Und das kann man natürlich im Vordergrund der Reflexion auch stellen, dadurch, dass es eine Reaktion eben auf eben die Erfahrung von 1918 des Ersten Weltkrieges darstellt. Wir haben einen dritten Zugang zu Lukács, der immer wieder, in letzter Zeit weniger verfolgt worden ist. Gesundheit, der marxistisch-orthodoxe Zugriff, das kann man eigentlich nicht mehr als Zugriff bezeichnen, das war eine permanente Abfolge von aggressiven Salven. Immer wieder ist Lukács auf seine Marx-Orthodoxie hin geprüft worden. Kann überhaupt der Sohn eines der reichsten Männer Ungarns, der Schüler von Simmel und Max Weber, Marx richtig interpretiert haben, ist es nicht notwendigerweise anzunehmen, dass hier eine idealistische Umdeutung vorgelegen hat. Der Revisionismusvorwurf, der hat Lukács ja sein Leben lang begleitet, das bezieht sich nicht nur, aber natürlich vor allem auf Geschichte und Klassenbewusstsein. Es gibt natürlich einen vierten Zugriff auf Geschichte und Klassenbewusstsein. Das ist ein philosophischer Zugriff im engeren Sinne. Das heißt, Lukács Werk wird dann eben auf seinen philosophischen Gehalt hin und auf philosophische Problemstellungen analysiert. Hierher gehören die Lektüren, die Lukács Dialektikkonzeption, seinem Versuch, die Bedeutung Hegels für den Marxismus kenntlich zu machen, zu rechnen. Aber auch die Studien, da gibt es ja einige inzwischen, über die zentralen Begriffe von Lukács, Totalität, Prozess, Vermittlung, Theorie und Praxis und natürlich Verdinglichung. Die Anregungen, die Lukács gegeben hat, um einen bürgerlichen Rationalismus zu kritisieren, gehören auch natürlich in diesen Rahmen eines philosophischen Zugriffs auf das Werk. Peter Bürger hat berichtet in seinen Reflexionen über seine Aneignung von Geschichte und Klassenbewusstsein, wie wichtig die wirklich nur sehr knappen Ausführungen, das sind ja noch nicht mal 100 Seiten, von Lukács zur Skizze der neuzeitlichen Philosophie, wie wichtig die ihm für Selbstverständnis der Leute, die Lukács um 68 wiederentdeckt haben, gewesen ist. Wir haben weiterhin natürlich den, hier ist das wahrscheinlich heute nicht so stark eben vertreten, den kritischen Zugriff der Marx-Verächter oder Marx-Töter. Lukács, der Philosoph des Marxismus, so ist ja die Einschätzung vielfach, wird einer schonungslosen Kritik unterzogen. Sein Totalitätsbegriff gilt als totalitär, seine Organisationstheorie, seine Lenin-Verehrung gelten als philosophische Verehrungen, die letztlich prästalinistisch zu demaskieren sind. Ein Philosoph, welcher Art auch immer, der aktiver Kommunist ist, kann aus der Sicht solcher Leute selbstverständlich per Definition kein bedeutender Philosoph sein, ist aus dem philosophischen Diskurs insofern herauszudividieren. Zugang 6. Es gibt, da denke ich gerade an das letzte Heft, was ich durchaus auch ein bisschen empfehlen kann. Ich muss ja nicht nur Propaganda machen für das vorliegende Werk. Dieses Heft für Ideengeschichte, nicht was die Marbacher herausgegeben haben. Die haben durchaus, das Literaturarchiv in Marbach hat ja durchaus ein Interesse an Lukács inzwischen signalisiert. Was in Verbindung zu bringen ist, auch mit bestimmten Aktivitäten eben der Wiener Universität. Es gibt natürlich einen historisierenden ideengeschichtlichen Zugriff. Es ist klar, dass Lukács ein wichtiger Intellektueller 20. Jahrhundert gewesen ist. Die Marbacher haben das dann allerdings wieder ein kleines bisschen polemisch zugespitzt. Das Heft heißt oder hat den Titel Kommissar Lukács. Das ist natürlich auch wieder so, dass man merkt, diese differenzierenden Darstellungen, die die Marbacher versuchen, stoßen auf Limitationen. An bestimmten Stellen wird der polemische Akzent wieder deutlich. Ja, dann haben wir natürlich den Zugang der unterschiedlichen, das führt ja zu weit führen. In meinem Beitrag habe ich das im Einzelnen so ein bisschen näher auseinandergelegt, der unterschiedlichen, den Zugang der unterschiedlichen Generationen der kritischen Theorie zu Lukács. Da kann man ja ganz lang drüber handeln, das ist ein extra Punkt, den möchte ich natürlich an dieser Stelle nur kurz benennen. Es ist bei aller Kritik an Axel Honneth und seiner Schule doch zu sagen, dass sie natürlich auch nichts getan haben, um eben die Verdinglichungstheorie wieder, sagen wir mal, in Diskussionsrahmen internationaler Art, der Text von Honneth ist ja französisch erschienen, der ist ja Amerika erschienen und so weiter, wieder zu reintegrieren. Und so jüngere Autoren wie Titus Stahl, der jetzt in Holland lehrt, hatten eben diesen Rahmen fortgesetzt. Und zum Beispiel im letzten Lukács-Jahrbuch, kleiner Hinweis auf die Lukács-Jahrbücher der Lukács-Gesellschaft, hat er den Versuch gemacht, das ist ein Novum in der kritischen Theorie, die Ontologie von Lukács, nicht wie das üblich war in der kritischen Theorie, da gab es ja dieses Verdikt von Habermas, nicht wahr? Also es darf auf keinen Fall die Ontologie von Lukács irgendeine Rolle im hiesigen Diskurs spielen. Also dass ein neuer Blick eines neuen Vertreters der kritischen Theorie auf die Ontologie versucht wird. Zugang 8. Und ich bin sicher, bei der Zahl 9, ich hätte auch noch weitermachen können, aber das würde dann wirklich nicht mehr zum Champions-League-Finale passen oder hier zu einer Veranstaltung. Mein favorisierter Ansatz ist in gewisser Weise der Ansatz, Lukács als Zeitdiagnostiker zu verstehen, im Rahmen eben der Verdinglichungstheorie, die inzwischen gewissen Klassikerstatus eben gewonnen hat. Und unter den aktuellen zeitdiagnostischen Entwürfen des 20. Jahrhunderts, aber auch der Gegenwart eine ganz interessante, wichtige Variante darstellt, neben den anderen, die man so kennt. Das ist eine Theorie, die gegenüber Heideggers Lehre von der Seinsvergessenheit, den Theorien von Ende der Geschichte oder postmodernen Eintreten für eben eine Philosophie der Beliebigkeit durchaus eine ernsthafte Konkurrenz darstellt. Zum Schluss noch ein Wort. Vor kurzem ist ja im letzten Band des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus ein Artikel erschienen, der Agnes Heller gar nicht gefallen hat und anderen Vertretern allerdings der Lukács-Schule sehr gut gefallen hat, und zwar der Stichpunkt Lukács-Schule. Das heißt, es gibt so etwas wenn es richtig ist, dass tatsächlich Lukács diese Bedeutung eben hat, die ich kurz skizziert habe, so wie eine Lukács-Schule, allerdings in einer ganz sozusagen außergewöhnlichen Form. Es gibt den Snake im Singular. Ich erinnere an meine Ausführungen über die Brüche von Lukács. Es gibt mehrere, übrigens, sich gegenseitig durchaus ins Wort fallende Lukács-Schulen. Und es gibt in diesem Zusammenhang natürlich die Möglichkeit, dass auf dem Feld, das spielt ja für uns heute nicht so eine Rolle, nicht weil das Ästhetische so etwas eben zu verfolgen, auf dem Feld in der Ontologie, Sozialontologie zu folgen, aber natürlich vor allem auch im Bereich eben der Verdinglichungstheorie. Ich rede jetzt nicht vom Frühwerk, was natürlich auch immer eine große Resonanz bei uns findet, Theorie des Romans und Seele und die Form. Die Vielfalt der Zugänge, das will ich nur noch mal kurz andeuten, zu Lukács ist ja kein Zufall. Sie hängt mit vielen Aspekten zusammen, unter anderem damit zusammen, dass eben Lukács Werk Geschichte und Klassenbewusstsein ja ganz viele divergierende Quellen hat. Ich nenne jetzt mal nur die ganz wichtigen, die klassische deutsche Philosophie. Ich würde mich freuen, wenn der Freund von Frank Engster, Patrick Aidenhoffe, auch aus Essen, endlich mal seinen Fichte-Aufsatz, der eben die Beziehung zwischen Lukács und Fichte in interessanter Weise aufdeckt, mal schreiben würde. Denn das ist ein ganz wichtiger Einfluss auf Geschichte und Klassenbewusstsein. Bekannt ist, das hatte ich ja schon im Prinzip Verdinglichung vor vielen Jahrzehnten dargelegt, dass natürlich Lebensphilosophie für Lukács und die Phänomenologie eine Rolle spielt. Lucien Goldmann hat, das geht so ein bisschen in Fangsrichtung, schon den frühexistenzialistischen Lukács herausgestellt. Dann gibt es ja natürlich den großen Einfluss von Weber. Lukács hat ja promoviert in Jura. Er hat also auch Rechtstheoretiker wie Jeline Kelsen rezipiert und integriert in seinen Theoriezusammenhang. Auch in Geschichte und Klassenbewusstsein spielt die Weimarer Klassik eine argumentative Rolle. Ja, also nicht erst der späte Lukács, wie das manchmal dargestellt wird, ist also jemand, der der Weimarer Klassik sich zugewendet hat. Dann die russische Kultur, das ist ja aus dem Nachlass dieses großartige, hochinteressante Dostojewski-Projekt von Lukács veröffentlicht worden, in dem er ja im Grunde schon eine Vorstufe einer geschichtsphilosophischen Reflexion eben vorgelegt hat. Hinzu kommen natürlich die immer zunehmend dominierenderen Einflüsse von Marx, Lenin, aber nicht zu vergessen auch Rosa Luxemburg. Es ist klar, dass die ganz unterschiedlichen Zugänge zu Lukács und die unterschiedlichen Quellen, die Lukács in seinem Werk verarbeitet hat, dass sie natürlich auch sich niederschlagen in dem Buch, das wir Ihnen hier jetzt heute oder euch heute hier präsentieren. Ich mache es nur kurz, dass ich einen Überblick gebe über das, was Sie in dem Buch erwartet. Natürlich zu Franks Text sage ich nichts. Das kann er ja viel besser. Das kann er viel besser. Und das sind natürlich Verkürzungen, die ich ihr anbiete. Ne? Und ich hoffe, ich habe hier keinen Autor, der jetzt sagt, ne, das stimmt gar nicht und so weiter. Ne? Also ist klar. Agnes Hiller, die ich persönlich ja sehr schätze, nicht wahr, und die ja auch Ehrenvorsitzende der Lukács-Gesellschaft ist, hat ja das Vorwort geschrieben zu dem Band. Sie war ja Lukács Assistentin, Mitstreiterin in der Budapester Schule, aber sie sieht heutzutage Geschichte und Klassenbewusstsein, ich habe es mal hier nett formuliert, respektvoll kritisch, aus der Perspektive einer inzwischen eher postmodern gestimmten Verehrerin von Lukács ästhetizistischem Frühwerk Seele und die Form. Für Heller, die ja auch selber eine hochinteressante intellektuelle Vita hat, ist Philosophie inzwischen eine Form von Literatur. Und ich meine, wer Geschichte und Klassenbewusstsein nochmal angeblättert hat, weiß, für Lukács ist natürlich Philosophieren, revolutionäre Praxis, initiierendes Denken, keine Literatur einfach nur in einem Sinn, sozusagen, der dann Beliebigkeit produziert. Patrick Aidenhoffe, den ich ja eben schon kurz angesprochen habe, betont auch die romantische Komponente, wie das Heller ja auch immer wieder tut, von Lukács Konzept. Er nutzt aber interessanterweise diese Herkunft nicht, wie das ja so üblich ist, das haben ja schon viele gemacht, zur Schelte an Lukács romantischem Antikapitalismus, sondern als Beleg für seine Modernität. Und das dokumentiert er vor allem an der Lukács'schen Organisationstheorie, in der er in gewisser Weise die Wiederaufnahme von Schlegels Ansätzen wiederfindet und von einem Prozessbegriff, der bei Schlegel angelegt ist. Detlef Clausen, einen Autor, der auch im Band vertreten ist, der allen 68ern ja ein wohlbekannter Name ist, der hat ja teilgenommen noch an der großen Diskussion, inzwischen schon historisch geworden, Diskussion Geschichte und Klassenbewusstsein heute, wo sich so die Prominenz der damaligen linken Theorie Negt und Chirotti und so weiter zusammengesetzt haben, um zu reflektieren, was Geschichte und Klassenbewusstsein für eben revolutionäre Aktionen im Kontext von 68 bedeuten. Clausen berichtet in einem sehr persönlichen Beitrag über die Lukács-Renaissance um 68 und würdigt die philosophische Leistung des Autors und dessen Beitrag zur Artikulation eines undogmatischen Marxismusverständnisses, natürlich im Umfeld des SDS. Roger Behrens Beitrag über Lukács Konzept einer konkreten Dialektik zielt in eine ähnliche Richtung, während, und jetzt kommen wir auch durchaus zu kritischen Stimmen, Stefan Müller und Johannes Rhein Lukács Totalitäts- und Vermittlungskonzeption aus der vertrauten Perspektive, ich gucke hier gerade auf das Theodor W. Adorno-Plakat, aus der vertrauten Perspektive der negativen Dialektik kritisch begutachten. Das kann man sich vorstellen, wie die Argumentationslinie da aussehen wird. Die politische Einstellung der Autoren des Bandes Klasse, Geschichte und Bewusstsein ist auch gar nicht homogen. Es gibt Autoren, denen Lenin und der Kommunismus als das schlechthin Böse gilt. Ich nenne hier natürlich nur die ungarische Dissidentin, von der ich vorhin schon gesprochen habe, und Lukács-Schülerin Agnes Heller. Es gibt aber auch natürlich andere, die durchaus differenziert über möglichen emanzipatorischen Gehalt von radikalen, linkskommunistischen oder postkommunistischen Ansätzen nachdenken. Es fehlen in dem Band, das sei nur nebenbei, aber ich finde eher positiv bemerkt, Stimmen, die sich in pure Marx-Philologie verirren. Stimmen fehlen aber auch, und das bedauere ich ein bisschen, Stimmen, die wie etwa Holz oder Metscher, gut, Holz ist natürlich verstorben, aber trotzdem hat er natürlich Sachen gemacht, die in den Kontext passen würden. Also Stimmen, die Stärken des Spätwerks von Lukács ins Spiel bringen und so den schlichten Variationen der Totalitarismus-Theorie eine differenzierende Sicht entgegenstellen. Wie dem auch sei, ich fasse das jetzt mal so ein kleines bisschen zusammen und nehme dann aber auch Frank ganz kurz ins Auge. Wie dem auch sei, die Beiträge von Veit Selk über Demokratisierung, da kann ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen, über Lukács Demokratisierungstheorie, von Patrick Eidenhoffe und Frank Engster zeigen, es ist ein Generationswechsel zu beobachten in der Lukács-Rezeption, der neue Perspektiven ermöglicht und der Verdinglichung von Lukács' eigenem Theorieansatz entgegenwirkt. Kurzum, säßen hier heute nicht nur wir beide, sondern alle Autoren des Plass-Bandes, der Herausgeber des Bandes ist ja der Historiker, nicht nur Hanno Plass, der, finde ich, eine gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf, geleistet hat. Wenn alle Autoren jetzt und Autorinnen und Autoren hier zusammensäßen, würde man Folgendes sehen: Es gäbe keinen langatmigen Konsens, sondern wir würden uns in kürzester Zeit befinden in einem ganz anregenden Dissens vom Feinsten. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen für die Lebendigkeit einer Philosophie. Eine Philosophie, über die man sich nicht mehr streitet, ist eigentlich schon tot. Ja, da braucht man nicht mehr anzufangen. So, jetzt gucke ich mit Schrecken auf die Uhr, ne, und sehe, was ich da noch alles machen könnte. Aber das werde ich in gewisser Weise einfach, ich erlaube mir das so ein ein bisschen an einigen Stellen kürzen. Die Verdinglichungstheorie ist ja als Alternative, ich mache das ja noch mal ein kleines bisschen genauer jetzt, zu sehen, der Situation nach 1918. Es hätte ja mehrere Möglichkeiten, und es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die katastrophale Problemakkumulation zu reagieren. Man konnte konservativ-restaurativ, konservativ-revolutionär bis hin zum Faschismus dann später reagieren. Man konnte sozialdemokratisch, nicht wahr, im Sinne des Reformismus darauf reagieren. Das hat philosophisch im Ausdruck im Determinismus von Kautsky Niederschlag gefunden. Oder man konnte offen revisionistisch natürlich, das hatte ja auch schon vorher stattgefunden, im Sinne von Bernsteins Revisionismus reagieren. Der revolutionäre Lösungsansatz, für den Lukács sich 1918 entschieden hat, den er lebenslang verfolgt hat, sehr zum Ärger seiner späteren Schülerin und vieler anderen eben Autoren der kritischen Theorie, erwies sich als schwieriger als gedacht, denn die Hindernisse zur Bildung von Klassenbewusstsein waren größer, als die Deterministen und andere sich das vorgestellt haben. Jetzt hat vor diesem Problem Horizont Lukács also seine Verdinglichungstheorie entworfen, und das ist ein sehr komplexes Gebilde, das ich Ihnen hier heute nicht ohne Verkürzung eben präsentieren kann. Diese Verdinglichungstheorie ist Alpha eine Theorie eben der Gegenwartsgesellschaft. Es ist Beta eine Ideologietheorie. Es ist eine Theorie der Geschichte da drin. Es ist nicht zuletzt eben auch eine politische Philosophie des revolutionären Kairos. Das heißt, für Lukács war 1918 nicht irgendein Zeitpunkt in der Geschichte, sondern war ein Zeitpunkt, wo er glaubte, dass eine Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung des Prozesses, des Geschichtsprozesses stattfinden könnte. Das kommt ja sehr schön in dem Text Funktionswandel des historischen Materialismus zum Ausdruck. Jetzt würde ich mein Konzept folgende Sachen vorstellen, und da werde ich das ein bisschen kürzen, weil das, denke ich, sonst den zeitlichen Rahmen sprengt. Also Lukács hat zunächst natürlich klar gemacht, ausgehend vom vierten Kapitel des Kapitals, dass die wahren Form, wie er das nennt, von entscheidender diagnostischer Bedeutung ist für eben die moderne Gesellschaft. Er hat dann eben seine Interpretation eben dieses Fetischismus in Geschichte und Klassenbewusstsein entwickelt. Er hat die These aufgestellt, dass im Fetischkapitel sozusagen die Essenz des marxischen Ansatzes vollständig enthalten sei. Er nimmt dann zweitens den Arbeitsprozess näher unter die Lupe, in der Absicht zu zeigen, dass die wahre Arbeitskraft eine ganz besondere Ware ist, denn diese Ware ist potenziell in der Lage, eben zu einer revolutionären Praxis zu führen. In diesem Zusammenhang entwickelt Lukács seine Konzeption des Proletariats, das er ja ganz euphorisch darstellt, aber auch natürlich kritisch, weil ihm sehr bewusst ist, natürlich, wie die Strukturen, die Schwierigkeiten der Bewusstseinsprozesse im Zusammenhang der Bewusstseinsentwicklung des Proletariats aussehen. In diesem Zusammenhang stellt er natürlich seine Lehre vom Proletariat als identisches Subjekt, Objekt der Geschichte vor. Das heißt, es ist natürlich hier eine Theorie des Proletariats vorhanden, in der er mit hegelischen Kategorien arbeitet. Ganz wirkungsvoll ist Lukács' Phänomenologie der Verdinglichung dadurch geworden, dass er gezeigt hat, dass eigentlich die Warenform und die damit verbundene Verdinglichung der eigentliche moderne Totalitarismus ist. Das heißt, diese Warenform ist etwas, was sich nicht auf den ökonomischen Bereich in irgendeiner Weise beschränken lässt, sondern es hat eben diese eben besondere Form der Rationalität, die sich dort ausdrückt, Zugang gefunden zu allen Bereichen der Gesellschaft. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang auch die Rationalisierungstheorie von Max Weber in starkem Maß und dessen Analyse des modernen Rechtswesens. Macht aber auch den Versuch ansatzweise, die Rationalität, die formale Rationalität, die er im ökonomischen Zusammenhang konstatiert, im Zusammenhang auch von Überbauphänomenen, Kultur, Journalismus und so weiter aufzuweisen. Es gibt die weitere Dimension von Lukács, das ist die Ideologie- und Rationalitätskritik. Ich hatte ja eben schon davon gesprochen, dass Lukács eine Skizze der Philosophiegeschichte von eigentlich Descartes bis eben, sagen wir mal, bis zu Hegel vor allem, aber auch darüber hinaus, bis zu seiner Gegenwart durchführt. In diesem Zusammenhang versucht er, auch die Gipfelfiguration des bürgerlichen Denkens, das sind für Lukács vor allem eben Kant und Hegel, in den Zusammenhang zu bringen mit seiner Kritik an formaler Rationalität und versucht demgegenüber das Konzept konkreter dialektischer Totalität infolge von Marx und Hegel zu verdeutlichen. Die letzte Dimension des Politischen möchte ich nur knapp ansprechen auch. Lukács ist ja überzeugt, dass es von größter Schwierigkeit ist für das Proletariat, trotz der privilegierten Stellung, in der es sich befindet, tatsächlich eine Entverdinglichung durchzuführen. Entverdinglichung durchzuführen, also die Verdinglichung zu überwinden, zu transzendieren. Und zwar deswegen, das ist ja der Zusammenhang, das Proletariat ist ja am stärksten, am unmittelbarsten, am direktesten verdinglicht. Das soll ja wieder die Ermöglichung sein dafür, dass er sich eben der Unerträglichkeit dieser Situation bewusst wird. Dieser Bewusstseinsprozess ist aber ein ausgesprochen schwieriger, wie Lukács steht damit ja auf eben auch die Probleme schon der Revolutionsbewegung in Ungarn natürlich zunächst, aber dann auch in ganz Westeuropa reagiert, dass dieser Bewusstwerdungsprozess von größeren Schwierigkeiten geprägt ist, als sich das eine deterministische etwa Bewusstseinstheorie vorgestellt hat. Wie wir wissen, ist Lukács sehr stark dann angezogen worden von Lenins Theorie der Partei. Methodische zur Organisationsfrage finden wir eigentlich so einen Text vor, wo man den Übergang von Lukács Sympathie für Rosa Luxemburg zu Lenin nachlesen kann. Das heißt nicht, dass er Rosa Luxemburg vollständig ablehnt, sondern ich meine, in Geschichte und Klassenbewusstsein spielt ja Rosa Luxemburg noch eine erhebliche Rolle. Es ist übrigens ein typisches Merkmal auch dieser berühmten Essay-Sammlung, dass Lenin im Verdinglichungsaussatz keine dominierende Rolle spielt. Dieses Textkonvolut ist ja entstanden in mehreren Jahren und Lukács reagiert auch immer, das ist eben auch unter anderem bei aller grundsätzlichen Tiefe der Reflexion eine Philosophie im historischen Kontext, wie man vielleicht sagen könnte, im Philosophieren, im Handgemenge auf bestimmte Situationen, die er dann immer auch zur Selbstkritik an seinen Positionen benutzt. Lukács ist ja ein Philosoph gewesen, der durchaus für Selbstkritik offen war, allerdings auch zur Verteidigung seiner Konzeption angetreten ist. So, eigentlich habe ich jetzt schon zu viel geredet, aber ich möchte doch noch drei Sätze sagen zur Gegenwartsbedeutung des Verdinglichungsprojektes. Wir können auch vier werden. Viele Leute, da müssen wir natürlich viel genauer noch drüber, viele Zeitgenossen werden empört den Gedanken verwerfen, sie lebten eben am Zeitalter der Verdinglichung, sie unterlägen Selbstmustern der Selbstverdinglichung. Na, wenn man an den sonnigen Tag heute denken, nicht wahr, wer denkt da daran, dass er selbst einer Verdinglichung, nicht wahr, ausgesetzt wäre, das ist doch so schön hier, sommerlich, warm und frei und so weiter und easy, dass man das nicht macht. Gerne wird das Bild eines neuen Arbeitslebens proklamiert, das von flachen Hierarchien, kreativer Autonomie, unter anderem, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, gekennzeichnet ist. Es gibt eine neue Kultur, scheint mir, eine neuartige, leider noch kaum marxistisch analysierte Lebensform des unverbrämten narzisstischen Egoismus, die die Dimension von Politik und Gattungsgeschichte völlig ausblendet und die Erinnerung an mögliche Entfremdungs- und Verdinglichungserfahrungen nachhaltig verhindert. Die verdinglichte Lebensform hat sich so sehr eingespielt, scheint mir, dass jede Kritik daran verstörend wirken muss. Ich mache ein kleines Nebenbei mit Bezug auf eine Berliner Größe. Wie tief sich die Verdinglichungsstrukturen auch in der Reflexionselite eingebrannt haben, zeigte kürzlich ein Statement der Herausgeberin der Zeitschrift, die ich sonst ganz schätze, Texte zur Kunst, die verlautbart, je autonomer das Kunstwerk, desto besser lässt es sich international tauschen und verhandeln. Es wird eine positive Korrelation zwischen künstlerischer Autonomie und eben freiem Markt hergestellt. Umso wichtiger ist es, ein paar Bemerkungen also zur Realität von Verdinglichung als Lebensform und Ideologie loszuwerden. Ich fange an mit einem ersten Punkt, aber nur ganz kurz werde ich das noch ansprechen, Verdinglichung im Alltagsleben der Gegenwart. Meine These lautet, noch immer werden Menschen regelmäßig nicht als Personen behandelt, sondern wie Dinge. Das heißt, sie werden als etwas behandelt, was man instrumentalisieren, verkaufen, benutzen, zerstören kann. Ein Gedanke, der ja Lukács und Immanuel Kant in gewisser Weise in eine Verbindung bringen lässt. Ich denke, dass alle hier Anwesenden genug Beispiele kennen, die diese These validieren. Ja. Verzichte jetzt darauf, das im Detail auszuführen. Dass von Lukács beschriebene sich selbst zum Objekt machen, heute vielfach, zumindest im Metropolenalltag, in bewusst spielerischer, konsumorientiert, zynischer oder masochistischer Form geschieht, kompliziert den Sachverhalt, ändert aber am Tatbestand der Selbstentäußerung nichts. Wie schnell der heitere Zynismus spielerischer Selbstverdinglichung in pathologische individuelle Katastrophen umschlägt, wissen alle, die in der Sozialarbeit, in Kliniken, in Schulen arbeiten, überall genau. Und daran ändert auch nichts die Tatsache, dass wir im Arbeitsleben heutzutage, darauf legen ja die Frankfurter um 100 zu großen Wert darauf, dass wir Rechtssubjekte sind mit bestimmten Rechten, die also durchaus als gleichberechtigte Sozialpartner sich verstehen. Auch wenn in unseren Breiten einige Formen, das will ich allerdings natürlich deutlich hinzufügen, wie etwa direkte Gewaltsamkeit, das heißt Subjekte werden ihrer physischen Integrität beraubt, sie werden manipuliert und eventuell physisch auch zerstört. Und dass es eben auch zusätzlich eben bei uns seltener ist, dass Menschen unmittelbar als quasi Sklaven auf einem Warenmarkt verkauft werden, darf nicht eben übersehen lassen, dass Instrumentalisierung, Funktionalisierung, Verleugnung der Subjektivität im Kernbereich des gesellschaftlichen Lebens immer noch alltägliche Phänomene geblieben sind. Verdinglichung auf dem Feld der Politik, in diesem Zusammenhang wäre zu diskutieren über das, was heutzutage über Postdemokratie in den Debatten geführt wird. Das kennen Sie, das brauche ich hier an dieser Stelle nicht auszuführen. Auf jeden Fall wissen wir ja alle, dass wichtig ist, neben dem, von Lukács gibt es ja einen berühmten Aufsatz, nicht wahr, Kritik am Parlamentarismus auch, dass es über Möglichkeiten, ja, neue Form von Demokratie neu nachzudenken, wie Lukács das angeregt hat. Ich schenke mir das jetzt, sonst wird das zu sehr verkürzt, auch dass Verdinglichung als ideologisches Phänomen im wissenschaftlichen Bereich noch existiert. Kann jeder, der im Wissenschaftsbetrieb tätig ist, untersuchen, nachvollziehen, wenn er bestimmte Prämissen teilt. Ich möchte zum Schluss kommen. Das ist jetzt auch notwendig. Natürlich kann man in keinster Weise im Jahre 2015 eine einfache Wiedergeburt der Praxisphilosophie der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts fordern und dieser das Wort reden. Dies war aber der anspruchsvolle Versuch, eine revolutionäre Situation theoretisch zu bewältigen. Völlig ungewiss ist, ob die utopische Überhöhung des Politischen, die wir zumal in der Partei- und in der Gegenwartstheorie von Lukács in 20 Jahren beobachten konnten, im philosophischen Diskurs wieder integrierbar ist. Auf jeden Fall scheint mir eins notwendig zu sein, es muss die marxistische Form von Praxisphilosophie in Diskursen der Gegenwart, in wissenschaftlichen Diskursen nicht wieder zur Geltung gebracht werden. Das passiert ja auch zum Teil. Das ist zum Teil passiert. Allerdings darf es nicht so sein, dass es nur in Randbereichen zur Diskussion führt, sondern wir müssen eigentlich, um die angesprochenen Probleme zu bewältigen, den Marxismus in den Zentren der eigentlich philosophischen, theoretischen Kultur zu reintegrieren versuchen. Und einige der Texte dieses Bandes sind eben auch, denke ich, auf dem Weg in diese Richtung und natürlich auch außerhalb dieses Bandes. Ich habe viel zu lang geredet, bitte um Entschuldigung. Ja, und danke Ihnen für Ihre Geduld. Applaus